Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Lassen wir uns mal ein bisschen back to the roots gehen. Als Kind hatten Sie selbst richtig Angst vor Ärzten und eben auch vor Spritzen.
Ja, ich war einer der größten Schisser der Nation. Ich hatte wirklich richtig Angst vor dem Arzt und kann jeden verstehen auch, der mit so einer Haltung eigentlich zu mir kommt heute und versuche ihn, weil ich von mich genau hineinversetzen kann, eigentlich auch Kraft zu geben, das zu überwinden. Und die Überwindung läuft, so wie bei mir auch, eigentlich über Wissen, Wissensvermittlung und Vertrauen.
Aber wie kam denn das damals als Kind bei Ihnen? Hatten Sie mal so ein Urerlebnis, wo Sie gesagt haben, nie wieder? Oder war das bei Ihren Brüdern auch so oder ganz speziell nur bei Ihnen?
Nee, es war speziell bei mir. Ich habe auch versucht, das rauszufinden. Es gibt so Schlüsselerlebnisse vielleicht. Ich war sehr häufig krank als kleiner Junge, hatte sehr häufig Bronchitiden und hatte eine überängstliche Großmutter und zwei Schwestern meiner Mutter, die sehr empfindsame Ärztinnen waren. Die eine Naturheilkundlerin und die andere Schulmedizinerin. Und wenn ich eigentlich nur hüstelte, dann wurde ich eigentlich sofort zum Röntgen geschleppt. Ja. Oder mir wurde in den Rachen geguckt oder in die Nase geguckt. Aber das Röntgen, das habe ich in eine ganz tragische Erinnerung. So als kleiner Döpp, kleiner Junge, musste ich dann schon in diese abgedunkelten Räume rein. Meine Eltern dürften nicht mit reingehen. Ich fühlte mich total alleine. Arzt hat auch nicht mit mir geredet. Und ich glaube, das hat mich ziemlich traumatisiert.
Aber als Kind oder Jugendlicher wollten Sie erstmal gar nicht Arzt werden, sondern was ganz anderes?
Nein, also das war abstrus. Also Arzt zu werden, überhaupt kein Vertun, das gab es überhaupt nicht. Ich wollte Pastor werden, ich hätte gerne Schreiner werden eine Zeit lang. Ich habe sehr viel gebastelt in meiner Jugend, meiner Kindheit. Also Weihnachten zu basteln, Laubsägearbeit und so, das war ein Muss. Und ja, ich fand das auch gut, habe dann auch Flugzeuge später gebaut und so ganz kleine Dinge. So ein Flugzeug zusammengebaut oder also meine Eisenbahn gebaut, ein kleines Häuschen zusammengebaut. Von Faller gab es dann so Häuser, die man zusammenkleben konnte und Landschaften aufgebaut. Und das fand ich, also dieses kleine, feine, fisselige, das fand ich sehr gut und wollte dann eben Schreiner werden, weil er gesagt hat, du bist bekloppt, du machst jetzt erstmal dein Abitur und das gibt es überhaupt nicht. Das hat da mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich hatte mir eigentlich schon eine Lehrstelle ausgesucht.
Und dann waren Sie aber eigentlich immer noch nicht beim Arzt, sondern dann haben Sie erstmal Romanistik und Sinologie studiert.
Genau, habe Sprachen studiert, viel in Frankreich war und auf der einen Seite und eben auch gut Umgangsfranzösisch konnte und auf der anderen Seite und sehr, sehr frankophil auch war. Also ich hatte eine Zeit lang überlegt, auch in der Sorbonne zu studieren und habe Sinologie studiert, weil mich einfach die Kultur interessiert hat. Also China hat mich, seitdem ich die Schülerzeitung gemacht habe, an meinem Gymnasium, war Chefredakteur mit 16 Jahren, hat mich Taoismus, der Konfuzianismus, aber auch die verschiedenen Religionen der verschiedenen Kulturen interessiert und habe mich damals schon damit befasst und habe gedacht, ja, dann studierst du eben mal diese Kultur ein bisschen intensiver. Und dann kam die Medizin irgendwann.
Durch die chinesische Medizin?
Auch. Es waren zwei Ereignisse. Einerseits die chinesische Medizin, wo ich mit Akupunktur und mit tradierten Medizin schon mal in Berührung gekommen bin. Und dann eigentlich ein Ereignis, was ziemlich tragisch war. Nach wie vor Schisser, nach wie vor Angst vorm Arzt. Aber ich hatte ständig Mandelentzündung und habe diese Mandeln mir operieren lassen. Es ging auch kein Weg dran vorbei, sie operieren zu lassen, weil die ständig vereitert waren. Und dabei meine Nasenscheidenwand auch operieren lassen. Und nach der Operation, Sie können sich vorstellen, also mit Panik rein, Vollnarkose und so, auch schrecklich.
Kann ich mir gut vorstellen.
Boah, und dann habe ich mich doch dazu überwunden und dann kam die Inspektion am nächsten Tag, wirkliche Inspektion des Nasenrachenraums. Das hat so weh getan, dass ich gesagt habe, in dem Moment, jetzt werde ich Arzt, ich helfe mit, dass es anders wird. So, das war so ein Schlüsselerlebnis.
Und Sie sind aber dann auch direkt in die Radiologie gegangen. Warum Radiologie und nicht Hausarzt oder auch irgendeine andere Spezialisierung, Kinderarzt zum Beispiel?
Also ich habe erst die Ausbildung gemacht in Kiel, habe vom ersten Tag an mich mit chinesischer Medizin befasst, habe vom ersten Tag an Ausbildungskurse für Akupunktur besucht und habe parallel zur schulmedizinischen Ausbildung eben auch die chinesische Medizin durchgeführt, dann auch selbst Kurse geleitet und habe das raus und mitgebracht eigentlich aus der Sinologie vorher, was ich vorher studiert hatte. Mhm. Und habe dann während des Studiums eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich muss Allgemeinarzt werden. Also der Traum war eigentlich Landarzt zu werden, breit angelegte Medizin und habe dann auch zum Ende meines Studiums auch ganz häufig auf dem Land vertreten, habe da auch Notarztdienst gemacht, den Notarztdienst, also hieß, man ist am Wochenende auf dem Land und steht für die ganzen Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Also vom Durchfall über Husten bis hin, das war am Plöner See oben in Schleswig-Holstein, bis hin zu Tauchunfällen musste ich alles managen oder Verkehrsunfälle auf der Straße, fand ich auch gut. War aber schon in die Radiologie eingetreten. Warum? Weil ich wollte eigentlich als Allgemeinarzt nicht abhängig sein von Bildermachern. Ich wollte selbst das Röntgenbild beurteilen können, weil wenn ich eine Lunge sehe als Allgemeinarzt, dann muss ich die Lunge auch interpretieren. studieren können. Und deswegen bin ich in die Radiologie gegangen. Das war eine Entscheidung einfach in der Vorbereitung auf den Landarzt.
Mhm. Und dann hat Ihnen das aber auch nicht mehr gereicht?
Nee, weil während der Radiologie kam eigentlich so vieles zusammen. Ich war auf einer Frauenkrebsstation, weil in der damaligen Ausbildung zur radiologischen Diagnostik gehörte auch die Strahlentherapie, auch die Nuklearmedizin. Ich war in Kiel an der Universität und habe dann gestartet eigentlich relativ bald eben auch in der Ausbildung eben in der Strahlentherapie und dann eben auch der Betreuung von krebskranken Frauen und habe dann 1,5 Jahre auf dieser Frauenstation gearbeitet, Chemotherapie durchgeführt, ich habe eine Strahlenplanung gemacht und solche Dinge mehr und habe dabei aber auch die Schmerztherapie eingeführt und dabei auch schon die Akupunktur oder andere Verfahren des schmerztherapeutischen Angebots, also die medikamentöse Therapie, dann die Elektrostimulation mit elektrischen Reizen über die transkutane elektrische Nervenstimulation, so Pflaster, die man auf die Haut aufklebt und dann die Nerven reizt. Ich habe damals angefangen, schon lokal zu injizieren und Schmerzen lokal zu nehmen und ganz systematisch eigentlich so auch die Grundlagen geschaffen. Dann bin ich eigentlich in der Radiologie geblieben, weil ich dann festgestellt habe, Mensch, dann kannst du ja auch gucken, wo die Spitzen der Spritzen liegen, zum Beispiel, wenn du mit radiologischen Methoden, mit dem Röntgenbild oder mit dem Computertomographen in den Körper reinguckst. Mhm. So ist eigentlich aus der Bewegung heraus die Mikrotherapie entstanden.
Also Radiologe, Rückenexperte und Begründer der Mikrotherapie. Warum liegt Ihnen die Ernährung so am Herzen?
Weil wir auf der einen Seite in einer Zeit leben, wo die Ernährung und Bewegung im Grunde nicht wirklich konsequent zu Ende gelebt wird und viele Erkrankungen auf schlechte, falsche Ernährung zurückzuführen sind, aber auch auf mangelnde Bewegung.
Welche Erinnerungen haben Sie denn selbst als Kind an Ernährung? Wie war das bei Ihnen so in der Nachkriegszeit, als Sie noch ganz klein waren zum Beispiel?
Also ich habe mich jahrelang eigentlich nur von Milch, Quark, Vollkornbrot und dann selbstgemachte Marmelade und Äpfel und Birnen, die wir auf den Bäumen gepflückt haben, bei uns im Garten oder Erdbeeren im Schrebergarten ernährt.
Und da gab es nicht so diese berühmte deftige Ernährung, die Jungs müssen ein bisschen was auf die Rippen kriegen?
Doch, ich habe auch geschrien und geweint und getobt. Es war so die Zeit, wo man sagte, die Schweineschwarte muss gegessen werden. Ja, die ist auch immer wieder rausgekommen.
Und der Rosenkohl?
Und der Rosenkohl war das Allerätzende überhaupt, an was ich mich erinnern kann. Und es hieß ja immer noch, was auf den Tisch kommt, wird gegessen und bis zu Ende gegessen. Und ich habe mich nicht selten auch dann zum anderen Örtchen bewegt.
Wie war das früher bei Ihnen am Tisch? Haben Sie da gemütlich wirklich beieinander gesessen, wie man das in Südfrankreich macht oder überhaupt in Frankreich macht, in Spanien macht, gemeinsam gegessen, gemeinsam gelacht, gemeinsam erzählt? Oder war das eher ein bisschen strenger zu Hause?
Also das gemeinsame Essen habe ich von meinen Eltern, aber auch von meiner Großmutter gelernt. Also man fasste sich auch an und hat dann noch ein Tischgebet gebetet und sich guten Appetit gewünscht. Und wir mussten auch sitzen. Wir durften uns vor allen Dingen nicht hinsetzen, bevor meine Mutter sich nicht hingesetzt hat. Und da hat meine Großmutter, wenn die bei uns zu Hause war, drauf geachtet. Wenn sie dann nicht da war, haben wir es auch anders gehandhabt. Aber ja, das war schon so. Und abwaschen und Tisch aufdecken und solche Dinge. Mehr, die kenne ich. Ich habe ohne Ende abgewaschen. Ich fand das Abwaschen immer einfacher und witziger als Abtrocknen. Da konnte man so ein bisschen Wasser rumpanschen und dann mit dem Schaum rumspielen und so. Dann hat das wenigstens noch ein bisschen Amüsement gebracht.
Und gab es das früher auch schon so gemeinsames Kochen?
Ich habe sehr früh gekocht, ja. Also gemeinsam nicht, aber ich habe sehr früh gekocht. Meine Mutter war eine fantastische Köchin und ich habe mit 7 oder 8 Jahren meinen ersten Kuchen gebacken und habe gelernt, wie man Suppen macht und Nudeln kocht und habe dann für meine Brüder auch häufig dann abends, wenn Sportschau war, meine Eltern nicht da waren, waren wir ein bisschen älter oder hatten auch jemanden zwischendurch mal eine Kinderfrau, die auf uns aufpasste. Und dann habe ich so Toastbrot gemacht, Toastbrot mit Käse und mit Orangenscheiben belegt oder noch ein bisschen Leberwurst darunter und irgendwas, ein paar Kräuter drauf gestreut. Also so wie ich das bei meiner Mutter gesehen habe, das habe ich schon sehr früh gemacht, ja.
Also das kann man nicht schöner sagen. War das als Kind auch schon so? Waren Sie immer so, dass Sie auch schon zusammen gespielt haben oder war das so eher so ein bisschen Jungs untereinander?
Nee, wir haben gerade zu Weihnachten nochmal drüber geredet. Also wir drei, Willi ist ja leider gestorben vor einigen Jahren und wir hatten schon eine sehr, sehr intensive Zeit. Wir haben ja unglaublich viel Fußball miteinander gespielt und Sport gemacht. Nach jeder Tagesschau haben wir uns die Trikots angezogen. Der Vereine, deren Fans wir waren, also Herbert für VfL Bochum, ich für den BVB und Willi war mehr neutral, der war immer der Torwart. Dann sind wir rausgegangen und haben es nachgemacht. Oder wenn wir Leichtathletik gesehen haben, dann sind wir um den Block gelaufen, haben kleine Meisterschaften gemacht oder haben uns krumme Tennisschläger geholt und haben Tennis gespielt im Garten. Also Sport war zum Beispiel ganz, ganz intensiv. Auch die anderen Dinge. Klar, wir haben uns auch bekloppt, wie es normal ist unter Brüdern. Und dann aber wieder, war schön, war richtig, richtig gut miteinander.
Und Sie haben, glaube ich, auch zusammen Musik gemacht.
Wir haben viel Musik zusammen gemacht. Wir haben eine Hausband, wir haben alle Gitarre gespielt. Ich habe er hatte Ukulele gespielt, ich habe ihm das Gitarrespielen dann beigebracht. So.
Und war er dann immer schon der Sänger?
Herbert hat von früh an gesungen, von solange ich denke. Vom vierten, er war immer fröhlich und von vierten Lebensjahren, ja, hat uns auch manchmal genervt mit seinem ständigen Singen. Aber er war genauso penetrant seine Sachen gemacht, wie ich meine Sachen gemacht. Also diese Penetranz ist uns schon sehr, sehr eigen. Und
ich glaube auch die Fröhlichkeit und der Humor, den haben Sie beide ja sehr gleich.
Ja, wir sind schon im Geist sehr ähnlich, wir beide, und wir sind fröhliche Menschen.
Welches waren so die Werte in der Kindheit, die Sie am meisten geprägt haben, die Ihnen Ihre Eltern mitgegeben haben?
Ehrlichkeit, Kritikfähigkeit. Wir sind protestantisch erzogen worden, auch gläubig erzogen worden, wobei meine Eltern eigentlich uns die Freiheit, sehr viel Freiheiten auch immer, also Herbert mehr, ich war der Älteste, ich musste schon, wie immer beim Ältesten, schon erstmal mehr einstecken, aber dann doch sehr viele Freiheiten. Solidarisch zu sein mit anderen. Mein Vater hat uns wirklich beigebracht, dass der Pförtner genauso wichtig ist wie der Chef eines Unternehmens. Und meine Mutter hat eben uns sehr geprägt in Lernen und dabei bleiben. Auch sehr gequält, mich vor allen Dingen immer wieder mit Diktaten und Vokabel abhören.
Das waren Sie gute Schüler?
Nee, ich war nicht so gut. Bin auch einmal sitzen geblieben in meinem Leben. Also ich war ein sehr guter Sportler. Mhm. Sport und Musik, das waren meine besten Fächer. Dann habe ich das gemacht, was mir Spaß machte. Meine Zeit war sehr stark geprägt am humanistischen Gymnasium von extrem autoritären Lehrern. Extrem. Die sind auch noch geschlagen worden am Anfang. Ja, also dagegen habe ich mich immer gewehrt. Also deswegen waren meine schulischen Leistungen eine Zeit lang auf jeden Fall nicht so.
Das kann ich mir vorstellen.
Nicht so berauschend. Mehr zur Wehr gesetzt. Ja. Und meinen Weg gegangen.
Gerade sind Sie am Start mit Ihrem neuen Buch Leben ohne Angst. Wie wir in schwierigen Zeiten innere Stärke und Zuversicht finden. Was gab denn den Impuls für dieses Buch und für dieses Thema?
Eigentlich die Gesamtsituation, in der wir uns in den letzten Jahren befinden. Die Pandemie war eigentlich der Schlüssel. Dann fingen die Kriege an, erst der Ukraine-Krieg, aber auch an anderen Stellen der Welt waren kriegerische Auseinandersetzungen zunehmend und Terroraktionen. Und ich merkte, wie letztendlich der Stresspegel in der Bevölkerung stieg und auf der anderen Seite auch die Angst zugenommen hat. Und die Angst, mit der wir ja sowieso leben, grundsätzlich leben, und die ein Segen sein kann, weil sie uns vor Gefahren warnt, auf einer Seite auch zur Hölle machen kann, das Leben, das hat mich dann bewegt zu sagen, mir geht's ums Leben ohne Angst. Nicht Leben ohne Angst, sondern Leben, Ausrufezeichen steht da eigentlich hinter, ohne Angst. Also Angst nehmen, verstehen und trotzdem das Leben genießen.
Wie ging's Ihnen da beim Schreiben?
Naja, erstmal hin und her gerüttelt, aber da ich mich ja sehr früh mit Stress auseinandergesetzt habe, Stress, gebeugte Haltung, deswegen habe ich immer gesagt, auf die Haltung kommt es an. Ein starker Rücken. Und meine Aktivitäten in der Medizin waren ja in den letzten 20, 30 Jahren sehr stark rückenorientiert. Bandscheibe, Rückenschmerzen, Metastasen in der Wirbelsäule, aber auch die benachbarten Gelenke, Schulter und Hüfte. Das hat mich ja immer mit dem Stress auseinandersetzen lassen. Und dann kam irgendwann der Schlüssel und sagte, ja, langer Stress, langer negativer Stress, du kommst nicht raus, deine Schultern hängen, es schlägt dir auf den Magen, es zieht dir die Beine weg. Das sind doch auch Angstphänomene. Und dann kam eigentlich dieser Schlüssel, ja, ich muss mich mit der Angst beschäftigen, um einfach mir selbst und den Menschen wieder Kraft zu geben und zu sagen, setz dich doch auseinander mit der Angst. Sei mutig, stell dich deinen Stressphänomenen, deiner Angst, deiner Perspektivlosigkeit vielleicht, deiner depressiven Verstimmung, und nimm wieder Haltung zu dir auf und verändere deine innere und äußere Haltung. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, jetzt, da ist der Rücken und jetzt befasse ich mich einfach mal mit der Angst und meiner eigenen Angst auch natürlich.
Viele Ihrer Bücher sind ja sehr persönlich. War ja Ihnen klar, wie persönlich gerade dieses Buch auch werden würde?
Es musste persönlich werden, weil ich ja selbst ein Schisser von Anfang an meines Lebens war. Der größte Schisser der Nation, sage ich, wenn ich mich in die Medizin dann hineinbewegen musste, weil ich eben auch immer sehr kränkelte am Anfang meines Lebens mit ganz viel Bronchitiden, Mandelentzündung. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich nichts mehr gehört habe, weil die Mittelohrentzündungen beidseits mir das Leben schwer gemacht haben. Dann kamen die Spritzen, und die Spritzen waren damals nicht geschliffen. Und es tat höllisch weh. ein kleines Kindchen, was ich ja war, und dann mit so einer Spritze, die stumpf war. Das war die Hölle und ich hatte keine Lust und mir wurde schlecht, wenn ich nur einen Arzt gesehen habe.
Warum haben wir überhaupt Ängste und warum sind diese Ängste bei uns allen auch so unterschiedlich?
Die Angst ist ein Überlebensmechanismus für uns. Die Angst ist eigentlich das, was uns warnt, was uns vor schlechtem Essen warnt, was uns vor einem Unwetter warnt, das uns davor warnt, dass wir jetzt angegriffen werden von Tieren, damals und heute von Menschen. Und das führt natürlich dazu, dass man hellwach wird. Adrenalin wird ausgeschüttet. Man wird eigentlich im Moment hellwach. Alle Funktionen des Körpers sind auf Flucht ausgestellt oder Verteidigung. Und der Zucker wird bereitbestellt, damit man laufen oder zuschlagen kann. Und die Sinne werden ganz scharf. Nur wenn sie dann lange scharf bleiben, wenn der Stress lange bleibt, geht es genau den umgekehrten Weg. Dann wird auf einmal verkrampft sich die Muskulatur. Dann ist man erstarrt. Deswegen gibt es ja auch unter anderem Therapieverfahren, die sagen, wenn, und das hat man im Krieg erlebt, haben amerikanische Forscher mit Krieg in kriegerische Situationen analysiert und festgestellt, wenn Menschen in Bunkern in Krampf sitzen, dass sie jetzt nicht getroffen werden, diese Angst, dass da jetzt gleich eine Bombe auf ihnen fällt und ist es vorbei, dann fangen sie an zu zittern. Ja? Und dieses Zittern macht wieder locker. Aber Zittertherapie kann ja auch genau umgekehrt auch therapeutisch eingesetzt werden, weil wir kommen ja teilweise aus der Angst gar nicht raus, weil wir bewegen uns immer weniger, wir hängen auf dem Sofa als Couch-Potatoes. Viele machen keinen richtigen Sport oder nur so ein bisschen, um sich mal so richtig zu befreien. Und das ist das Problem. Angst macht Sinne scharf, kann aber dann auch zur Hölle werden, innere Hölle. Sie kann uns einfrieren lassen.
In welchem Moment ist denn Angst noch gesund und welches sind die Warnsignale, wo man merken muss, aha, jetzt ist es irgendwie, ist es doch eine Panikattacke oder ist es tatsächlich ein Angstzustand?
Wenn du immer darüber denkst, nachdenkst, einen halben Tag. Oder wenn dein Gedächtnis abschaltet und dann du merkst, aber es kommt in Albträumen immer wieder hoch. Wie ich das denke, das ist mal mein Vater geworden, er ist Stalingrad. Marschiert ist, beste Freunde, Familien verloren, neben sich im Graben, ist Horror, jeder Moment Angst, dass du selbst nicht mehr lebst. Mein Vater wurde der Arm, im Grunde abgeschossen, der rechte Arm. Und es ist wahnsinnig und das bleibt doch im Kopf. Und damit sind wir erzogen worden und sind wir auch konfrontiert worden bis heute, weil ja, unsere Gene vergessen das auch nicht, wenn wir nichts tun.
Das ist diese berühmte Epigenetik. Von der Sie ja auch sprechen. Aber wenn wir gerade bei Ihrem Vater sind, Ihr Vater hat ja jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, nicht über den Krieg und über diese Zeit gesprochen.
Die ganze Generation, nicht mein Vater auch nicht. Ja. Ich wusste das gar nicht. Und immer wenn du das angesprochen hast, gab es eben ein anderes Thema. Und es wurde geackert, gearbeitet, ja, und geschlagen auch. Ich komme aus einer Generation, wo eben einfach, da rutschte die Hand aus und dann wurdest du bestraft. Mhm. Für was auch immer, für deine eigenen Sünden, sag ich mal in Anführungsstrichen. Aber auch für das, bei uns zu Hause war das dann, ich war der Älteste, ich war dann auch verantwortlich für alles andere, was so meine Brüder angerichtet haben.
Sie beschreiben Ihren Vater auch als ungerecht und ja, eben sogar auch brutal in vielen Dingen, die er gemacht hat.
Ja, es war brutal. Er war aber nicht der Einzige, es war brutal. Dieses Gefühl, nicht verstanden zu werden und bestraft zu werden für Dinge, also überhaupt bestraft zu werden, körperlich bestraft zu werden, die Hölle. Ich finde, jede Form von Gewalt löst nicht ein Problem. Kriege lösen kein Problem. Im Gegenteil, Kriege traumatisieren und diese Traumata werden leben in einem selbst weiter und sie werden weitergegeben durch soziales Verhalten, durch Vorbildverhalten, also Erziehung zur Kälte, sage ich da mal als Überbegrifflichkeit, dieses kalte Stimmung, dieses nicht von Herz zu Herz sprechen können. Und wenn gelacht wurde, dann eben über Witze. Da wurden eigentlich Witze gezogen, dann war ja Humor wieder da, aber nicht im tagtäglichen Umgang miteinander. Und das hat sich bei uns in der Familie eigentlich erst gelöst, finde ich, mit dem ersten Enkelkind, meinem ältesten Sohn. Dann auf einmal kam das Herz zum Vorschein.
Er hat sich dann später tatsächlich bei Ihnen auch entschuldigt und Sie konnten sich versöhnen und vergeben.
Ja, ja, absolut. Und er war ein toller Großvater und ja. Eigentlich eine frohe Natur innerlich, das merkte man dann eben immer später, kam dann immer mehr raus, zumindest innerhalb der Familienstrukturen, sicherlich bei seinen Freunden und so, war er vorher, wir haben das vorher schon erlebt und gelebt, sicherlich so auch in Studentenzeiten oder wenn bei uns gefeiert wurde, dann habe ich das erlebt, aber im tagtäglichen Alltag war es nicht.
Und Sie mussten sich quasi seine Zuneigung, Liebe ist vielleicht schon wieder ein zu großes Wort, aber seine Zuneigung erkämpfen durch gute Zensuren, durch Leistung.
Ja, wenn ich die mal gebracht hätte. Mhm. Ich habe meine Zuneigung eigentlich das erste Mal erlebt, als ich den Medizinstudienplatz als jemand, der ein schlechtes Abitur gemacht hat. bekommen, ja. Ich habe Jugendforscht gemacht. Ich habe also Dinge gemacht, die andere nicht gemacht haben.
Aber was hat denn diese Härte Ihres Vaters und auch diese emotionsbefreite Erziehung vielleicht, was hat die denn mit Ihnen gemacht? Also auch diesen eigenen Anspruch immer höher, immer weiter, immer mehr auf die Überholspur, um mich anderen zu beweisen oder mir selber was zu beweisen?
Mir hat es gegeben, Leben ohne Angst. Leben, dieses Gefühl, auch in der Medizin, weg von der Reparatur des Körpers hin zum Verständnis, dass Körper, Seele und Geist nicht uns sind, sondern es gibt eine Körper-Geist-Seele, die reagiert in jeder Sekunde. Jetzt, wo wir uns unterhalten, reagiert unser Körper genauso und wir sind genauso eingebunden in die Natur, in alles drumherum. Wir sind eigentlich, wenn man es übertrieben sagt, der Kosmos und Teil des Kosmos, weil wir sind Teil des Ganzen. Und so habe ich auch in der Medizin immer von Anfang an einfach mich darum bemüht, meine Ohren ganz weit zu öffnen für die Patientinnen und Patienten und gleichzeitig immer zu begreifen, dass Leiden nicht eine Körperreaktion ist, sondern eine mentale, eine emotionale Reaktion. Und dieses Leiden ist bei dem einen stärker, bei dem anderen schwächer ausgeprägt. Aber im Grunde kommen die Menschen ja, weil sie Schmerzen haben. Oder weil sie leiden, entweder körperlich oder psychisch. Und dann kommen sie zum Arzt, zur Ärztin, zur Therapeutin. Und das hat mich extrem geprägt im Elternhaus. A, im Widerstand, aber auf der anderen Seite auch durch die Kraft meiner Mutter, die dieses mir auch mitgegeben hat, durchzuhalten, neue Wege zu führen, den Menschen aufzunehmen, die Liebe auch zum Ausdruck zu bringen, die liebevolle Haltung, die Handlung und dann diese harte Auseinandersetzung mit der Schulmedizin und Naturheilkunde bei uns zu Hause, die war teilweise richtig, richtig, richtig heftig und ich habe darunter gelitten. Aber letztendlich hat diese Gesamtauseinandersetzung dazu beigetragen, Leben.
Auch eine gute Schule fürs Leben und überhaupt.
Ja. Ja. Also ich glaube, dieses bewusst sich selbst seinem Stress oder seiner Angst stellen, dann letztendlich das, was immer zu gucken, was tut dir gut? Alles, was dir gut tut, mental, tu es auch erstmal selbst. Mhm. Dann finde raus, ob es wirklich gut tut oder ob es nur deiner Seele gut tut oder dein Körper trotzdem anders reagiert. Verändere deinen Körper nicht, geh in die Bewegung oder schlaf endlich mal. Weil auch Schlaf ist ja im Grunde eine Superpower, weil sie den ganzen Stoffwechsel runterfährt. Weil sie den Cortisolspiegel reduziert, weil die Bandscheiben wieder mit Wasser gefüllt werden, weil das Herz sich beruhigt, weil letztendlich die dickmachenden Bestandteile im Körper und Hormone auf einmal beruhigt werden. Mhm. Wenn man es mental sieht, dein Kopf auf einmal leer wird, einfach nur leer wird.
Und der Weg aus der Angst geht immer durch die Angst.
Genau, sagt ja Reinhold Messner. Aber der sagt ja, ich muss durch die Angst gehen, und dazu brauche ich Mut. Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig. Das ist Mut, da durchzugehen, bis hin zum Mut, zum Miteinander für das Wir der Menschheit weltweit.
Und das ist auch, glaube ich, was wir uns so von den Spitzensportlern auch gut abgucken können.
Ja, da gibt es ja die Neuroathletics. Ja, das ist so mein Lieblingsthema, auch wenn ich über Therapie rede oder als präventive Therapie. Ich meine, die Spitzenathleten müssen sich ja immer, nehmen wir einen Abfahrtfahrer, der da mit 120 und mehr Stundengeschwindigkeiten da den Berg runterdonnert.
Ja, Wahnsinn, würde ich im Leben nicht machen.
Ach Quatsch, kann man gar nicht. Aber der geht ja vorher in diesem Neuroathletics-Ansatz, geht er ja die Strecke konsequent durch und überlegt, wo kann es gefährlich werden. Und wo er ja innerlich anfängt zu zittern und im Grunde aufhören müsste, überhaupt noch abzufahren, geht er durch. Und dann überlegt er sich Strategien. Wie gehst du ran? Wie gehst du jetzt mit der Gefahr um? Wie näherst du dich dieser Gefahr? Und was musst du sportlich tun? Ernährungsmäßig, damit du durchhalten kannst. Mental, emotional. Das ist Neurodynamics. Und ich denke, dass wir das eigentlich in der Medizin und gerade in der Traumatologie, aber auch in der präventiven Medizin als Grundlage entwickeln sollten und auch in der Medizin uns zu eigen machen. Mhm. Eigen machen müssen. Und ich mache das ja mit meinen Rückenschmerzpatienten und so immer. Ich versuche, Hilfe zur Selbsthilfe zu gehen, dass ich einfach solche Elemente versuche, ihnen in der Andeutung mitzugeben, damit sie selbst den Weg gehen können.
Sie selbst sind ja mehrfach in Ihrem Leben, um es mal salopp zu sagen, dem Tod von der Schippe gesprungen. Es gab also ja einschneidende Erlebnisse. Ich darf mal vorne anfangen, vielleicht mit Ihrem Motorradunfall. Da ging es ja auch um Haaresbreite, dass Sie das nicht überlebt hätten.
Sie kennen sich ja aus.
Sie waren ja schon ein paar Mal hier.
Ja, ja. Das erste Moment war, mein Vater wollte ja, weil er einen Arm hat, er wollte, dass ich ihn Auto fahre. Ihm das Autofahren abnehmen und gesagt, du musst jetzt mit 17 Führerschein machen und dann kannst du, ich mache da mal so einen Härteantrag, der nicht genehmigt wurde. So. Ja. Dann habe ich in der Zeit mir zwei Motorräder, also es gab dreimal die alten BMWs, die habe ich zusammen mir aus dem Keller von irgendwelchen Kumpels aus dem Bergbau geholt und habe die zusammen montiert und fahre dann stolz zum TÜV, bestehe den TÜV, fahre wieder zurück, nachdem ich aus zwei ein Motorrad gemacht habe, so eine alte BMW 25. Und dann rutsche ich auf den Straßenbahnschienen aus, fliege mit meiner Maschine hin und ein Bus hätte mich fast überfahren. Der ist also wirklich bis an 5-10 Zentimeter von meinem Kopf ist er zum Halten gekommen. Das war das erste Mal. Das zweite Mal
Sie da noch bei Bewusstsein?
Ja, ich war noch bei Bewusstsein und mir war die Maschine wichtiger als ich selbst, weil die war völlig hin wieder. Ich musste wieder anfangen.
Aber was ging Ihnen da durch den Kopf? Genau in dem Moment.
Hurra, ich lebe noch. Und das Leben geht weiter und ich sehe mich wieder. Das war eigentlich das. Hurra, ich lebe noch. Ich bin nicht tot, ich bin da. Dann habe ich ein zweites Mal einen Motorradunfall gehabt. Das war aber viel, 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 viel später. Bin ich auf so einer Geländemaschine gefahren und in Spanien und wollte bremsen, habe dabei aber den Gaszug hochgezogen und bin dann 8 Meter durch die Luft nach vorne geschossen und dann 5 Meter runter auf so Altbankhals. Nennt man die so gemauerte Gärten und Plantagen, ne, in Mallorca. So, das war das zweite Mal, da dachte ich, scheiße, bist du eigentlich ganz verrückt, das schöne Leben. Aber ich bin über einen Baum und dann dachte ich gleich das andere, ich bin in so einen Olivenbaum reingedonnert und der dicke Ast ist abgebrochen und er hat mich getragen wie auf Flügeln. Da habe ich gedacht, von wunderbaren Mächten, von guten Mächten wunderbar geborgen.
Dietrich Bonhoeffer.
Erwarte ich getrost, was kommen mag. Und dann bin ich eben auch abgestürzt in den Bergen, 10 Meter. Und eigentlich war immer wieder dieses Gefühl.
Ja, Moment, genau. Ja. Da bin ich eben dann auch abgestürzt in den Bergen. Genau, also wir hatten jetzt 2 Motorradunfälle. Ja. Und dann kam der Absturz in den Bergen. Das waren ja nicht nur 1 Meter, das war ja richtig.
10 Meter.
10 Meter, genau.
Hüfte raus, Knie verdreht, Fuß verdreht.
Ja.
Geborgen, 12 Stunden später. Das waren dramatisch beschissene Momente. Das war, sowohl der zweite Motorradunfall war vom Körpergefühl beschissen, aber vom Leben zu dürfen, wundervoll. Das ist verrückt, wenn ich das jetzt so sage, aber dieses Gefühl, du darfst weiterleben. Eine Katze hat 7 Leben. Aber begriffen haben für mich, es liegt so kurz nebeneinander, das Leben zu dürfen als Geschenk und jetzt nicht mehr da sein.
Wie so eine Art Wiedergeburt natürlich auch. Ne? Aber das hat Ihnen ja auch noch nicht gereicht, denn dann gab es ja noch die Herzmuskelentzündung.
Ja. Das war nicht witzig, weil weil es eben lange dauerte, dass ich lange im Bett lag, ein paar Monate, und immer dachte, jetzt bist du gleich tot. Da habe ich richtig, richtig Angst gehabt, mein Leben zu verlieren und nicht mehr da zu sein. Und da habe ich aber mich trotzdem wieder versucht, durch ruhig bleiben, durch bewusstes Atmen, durch Schlafen, durch Entspannung, Musik lesen, mir selbst Ruhe zu geben. Ja, und hatte noch den Schutzengel zum 4. Mal, dass als sie mir mit dem Defibrillator im Krankenhaus den kreuz- und querschlagenden Rhythmus harmonisieren wollten, ist eben beim Einschlafen in der Prämedikation der Narkose mein Herz wieder in den normalen Rhythmus gekommen. Aber da war eigentlich von allen Ängsten, weil sie ja ganz real lange Zeit da war, und deswegen verstehe ich auch jeden Patienten, der Krebs hat, der in irgendeiner Form eine schwere Erkrankung hat, der eine Herzerkrankung hat, und jeder, der eben schwer krank im Krankenhaus liegt, es braucht ganz viel Mut, es braucht ganz viel Freude, leben zu dürfen. Es braucht ganz viel wunderbare Menschen um einen herum.
Und Sie haben ja, als Sie dann vom Berg gestürzt waren, tatsächlich sind Sie den Weg ja auch nochmal gegangen und haben sich selber diese Konfrontation mit der Angst und sind da nochmal durchgegangen.
Ich bin den Weg durchgegangen. Ich habe sogar nochmal Freunde geführt danach durch diesen Canyon. Das war ein schwerer Weg. also zu laufen. Ich habe gesagt, ich muss es aber, um die Angst zu verlieren, und bin danach mehrfach wieder gegangen, auch an der Absturzstelle vorbei und so. Also das ist diese Konfrontation.
Und Sie hatten ja auch Flugangst nach diesem Sturz.
Ich habe Angst gehabt, nicht vom Fliegen, sondern vor dem Schütteln des Fliegens, weil das hat bei mir immer Wahnsinns-Stressphänomene ausgelöst. Also Schwitzen ohne Ende, Panik. Gefühl, was so langsam hochkroch. Dann eben die Angst, ins Flugzeug einzusteigen, obwohl ich unheimlich gerne geflogen bin, auch immer noch gerne fliege. Am liebsten Hubschrauber, weil das...
Oh Gott.
Das, ja, wissen Sie, da verdicht man über die Landschaft und dann sieht man unten, dann hast du immer das Gefühl, ja, da kannst du ja gleich landen.
Mhm. Dankeschön, ohne mich. Aber ja, schön. Ja.
Aber dieses Gefühl der Angst, der Panik, was ich auch als Kind hatte in der Konfrontation mit der Medizin, das war jetzt bei dem Fliegen auch, dann bin ich eben auch mehrfach wieder geflogen und heute habe ich das nicht mehr.
Aber wenn man das Ganze jetzt auch mal gerade diese Unfälle philosophisch betrachtet, man sagt ja, bei Krankheiten, der Körper sagt einem, wenn Schluss ist, wenn du drüber bist. Und mit Unfällen ist es ja eigentlich auch so, ne? Wenn man sich das Bein bricht, dass man sagt, okay, vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen langsamer machen. Bei Ihnen kamen ja nun diese Unfälle, die ja sehr massiv waren, und Sie waren aber trotzdem immer noch auf der Überholspur. Das heißt, Sie haben immer noch diese ganz oben in dieser Liga da immer weiter, immer höher. Und dann musste sozusagen diese Herzmuskelentzündung kommen, damit Sie vielleicht auch sagen, okay, ab jetzt verändere ich meine Sicht auf Dinge oder aufs Leben?
Demütiger geworden bin ich. Ja, und sicherlich besonder. Nicht in meinen Aktivitäten, weil die Aktivitäten, was trägt mich, ist eigentlich das, dieses Gefühl, Dankbarkeit für dieses Geschenk leben zu dürfen und auch mitzugestalten, das Leben. Das ist auch mein Rat an alle Menschen, die jetzt im Beruf oder an anderen Stellen in Familien oder so sind. Immer drüber nachdenken, wie kann ich Leben gestalten? Was kann ich aus einer schweren, beschissenen Situation besser machen? Und dann lernst du auf einmal, dass das Lachen nicht verlieren. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mhm. Und dieses Lachen befreit, weil es so das Adrenalin reduziert und gleichzeitig den ganzen Stoffwechsel aktiviert, aber auch gleichzeitig den Vagus. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da gibt es einen Nerven, der ist immer der Gegenspieler gegen Stress. Ja, das ist der Vagus. Umherschweifen, vagare, also lateinisch. Ich war nie gut in Latein, aber das habe ich begriffen.
Wo sitzt der?
Na, der Sitz fängt am Gehirn an. Ist der einzige Nerv, der vom Gehirn, vom Hirnstamm runtergeht bis über den Magen hinaus und im Grunde der Gegenspieler vom Sympathikus ist. Yin Yang, die Chinesen haben das schon sehr früh begriffen. Mhm. Kraft, Ruhe. Kraft, Ruhe. Ah. Und eins wirkt ins andere hinein. 80% der Informationen aus der Tiefe des Körpers transportiert, wird nach oben ins Gehirn. Das ist der Vagus, der überall sitzt, ja, im Darm, Magen, in den Lungen, in den Gefäßen, wie der Sympathikus. Mhm. Der transportiert Informationen vom Körper ins Gehirn. Und wenn der Körper beruhigt wird, wenn der Körper beruhigt wird auch, wird die Seele befriedigt. Wir wissen, dass es das Darmgehirn gibt. Das hat genau damit zu tun. Sympathikus, Parasympathikus, aber der Vagus, der uns hilft, und Lachen hilft auch, den Vagus zu aktivieren, und auf einmal beruhigt sich das Gehirn. Dieses Lachen, sich Ruhe gönnen, einen anderen Ort aufsuchen, sich mal auf sich selbst besinnen, mit Musik, ohne Musik, durchatmen.
Leben ohne Angst, das neue Buch von Professor Dietrich Grönemeyer. Danke, dass Sie da waren. Bleiben Sie gesund.
Fit und fröhlich.